Ja, guten Morgen allerseits. Ich bin dankbar, dass wir mal wieder in eurer Mitte sein können. Und wir sind dankbar, dass Gott auch uns in der Pandemiezeit bewahrt hat als Familie. Und wir sind dankbar für die Dinge, die wir nach wie vor tun können. Manches, wie ihr euch vorstellen könnt, mit Einschränkungen. Dann muss man schon mal auf Zoom gehen, wenn man ein Seminar machen möchte. Oder jetzt auch wieder mit Präsenzmöglichkeiten. Aber es ist toll zu sehen, wie Gott auch in aller Stille und bei allen Einschränkungen seine Sache weiterbaut. Natürlich war für uns ein Höhepunkt in den letzten Monaten, dass dieses Buch hier erscheinen konnte, Leuchten für Gott. Ihr habt es ja da oben schon dargestellt. Und wir haben also 2000 Stück gedruckt zu Beginn. Und davon sind jetzt insgesamt so an die 850 ein bisschen mehr rausgegangen in den deutschsprachigen Raum. Und mir erzählte der Verlag, der es rausbringt, wie er das einer älteren Dame gegeben hatte. Und dann hat die sich das so angeschaut, sagt sie, das sind ja Sachen, da hört man nichts mehr drüber gepredigt. Und da habe ich gedacht, ah, die hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen ist es ja geschrieben, damit gerade auch die Wahrheiten, die normalerweise nicht mehr so vorkommen in der Verkündigung oder in verschiedenen christlichen Kontexten, wieder an die Menschen herangetragen werden können. Vor einer Reihe von Wochen war ich mit einer Zoom-Schaltung mit Dennis Greenidge in London verbunden und dann haben wir anderthalb Stunden genommen, um dieses Büchlein durchzugehen, weil er kein Deutsch kann und ich hatte ihm mal so zur Ansicht ein deutsches Exemplar geschenkt. Und dann gingen wir, wie gesagt, durch den Inhalt. Und dann sagte er mir bei einer Gelegenheit, weißt du, so viele Leute sind durch die ganzen Entwicklungen mit der Pandemie in Fragen hineingekommen, dass sie sagen, wo stehen wir eigentlich? Wo geht's geistlich hin? Und wo sind die Antworten, die wir brauchen? Da sagt er, die sind hier drin. Und er sagt, wir müssen das im Englischen auch rausbringen. Von daher liegt das in den nächsten Monaten vor uns speziell. Ulrike wird sich daran machen, das Büchlein zu übersetzen, während ich also jetzt eingestiegen bin in diese 20 Ergänzungstexte, die wir machen wollen. Dies ist ja so eine Art Einführungsschrift und jetzt sollen 20 verschiedene Themen in kleineren Heften erscheinen und das erste wird über Gottesfurcht sein und ich hoffe, dass wir das vor Weihnachten noch rausbringen können. Es geht ja bei diesem Büchlein darum, Leuchten für Gott darzustellen, dass wenn wir geistlich ein neues Erwachen uns wünschen, dann müssen wir ansetzen im eigenen Herzen und dann muss es den nächsten Kreis ziehen, in die Familie, in das Haus hinein und dann schließlich ins Land. Und gefragt ist eben, wenn wir das sehen wollen, wie sieht es um mein eigenes Leben aus, wie sieht es aus mit meiner Leucht- oder Strahlkraft, aber auch mit meiner Brennkraft. Ein Funken hat immer die Kraft, nicht nur zu leuchten, sondern auch anderes zum Brennen zu bringen. Und das ist die Frage, der Jesus sagt im Lukas-Evangelium, wie sehr wünschte ich, dass das Feuer, was ich gekommen bin zu bringen, schon brennte. Und er wies auf Johannes den Täufer hin als jemand, der nicht nur leuchtete, sondern der auch brannte. Und das ist die Frage, leuchten wir für Gott zunächst mal, aber dann brennen wir auch. Geben wir was weiter, was in den Herzen von anderen Menschen brennt. Und von daher möchte ich dringend euch empfehlen, wenn ihr das nicht schon gelesen habt, dann könnt ihr gerne hinten eine Kopie euch am Büchertisch besorgen. Oder aber, wenn ihr es schon gelesen habt, überlegt unbedingt, an wen könnt ihr diese Wahrheiten weitergeben. Denn wenn ihr selbst gesegnet seid durch den Inhalt, dann tragt ihr Verantwortung, das auch weiterzugeben an andere Menschen, die ebenso gesegnet werden können. Von daher überlegt, wo im Hauskreis, wo vielleicht als Geburtstagsgeschenk oder sonst wo, wo ihr diese Wahrheiten weitergeben könnt. Das Thema, was uns heute Morgen gemeinsam beschäftigen wird, kommt aus 1. Petrus 3, Vers 4. 1. Petrus 3, Vers 4. Ein sanftmütiger und stiller Geist ist kostbar vor Gott. Ein sanftmütiger und stiller Geist ist kostbar vor Gott. Wir alle orientieren uns für unser Denken und Handeln an gewissen Werten und richten unsere Lebensprioritäten gemäß dem aus, was wir für wertvoll erachten. bedeutungsvoller jedoch als das, was uns selbst oder auch unserem gesellschaftlichen Umfeld als hochwertig erscheinen mag, ist die Frage, was ist im Lichte der Bibel wertvoll? Bemerkenswerterweise stellte der Apostel Petrus in seinen Briefen gleich eine ganze Reihe von Punkten heraus, die vor Gott kostbar sind. Und darunter findet sich eben in 1. Petrus 3, Vers 4 auch der Aspekt, der das Thema unserer Botschaft heute Morgen ausmacht, nämlich die unvergängliche Qualität eines sanftmütigen und stillen Geistes, der in den Augen Gottes kostbar ist. Bevor wir uns jedoch eingehender mit diesem Vers beschäftigen, möchte ich zunächst euch einige Aspekte von einem Leben einer Person vorstellen, die gerade diesen Aspekt, einen stillen und sanftmütigen Geist, in besonderem Maße verdeutlicht hat. Über Jahrzehnte, in denen ich mich intensiv mit den Biografien von herausragenden Männern und Frauen Gottes beschäftigt habe, hat mich kein Lebenszeugnis so beeindruckt wie das von John Fletcher. Dieser wurde 1729 unter dem Namen Jean-Guillaume de la Flechère hier in der Schweiz geboren. Im Anschluss an seine Umsiedlung nach England fand er zu Jesus Christus, kam in Kontakt mit den frühen Methodisten und wurde anschließend Geistlicher in der anglikanischen Kirche. Als Vicar von der Pfarrei Madeley in Shropshire übte er über 25 Jahre einen erstaunlichen Einfluss aus für Gott. Und er starb 1785. Seine Frau bezeugte: Ich habe nie jemanden gekannt, der so eng mit Gott wandelte wie er. Sein Freund John Wesley sagte: Viele vorbildliche Männer habe ich gekannt, heilig im Herzen und Leben binnen 80 Jahren. Aber einen ihm ebenbürtigen habe ich nicht gekannt, einen so innerlich und äußerlich Gott hingegebenen. Einen in jeder Hinsicht so tadellosen Charakter habe ich weder in Europa noch Amerika gefunden und ich erwarte kaum einen anderen solchen diesseits der Ewigkeit zu finden. Ein Freund von Fletcher schrieb: Nie sah ich jemanden, der Mr. Fletcher gleichkam. Welch geistliche Gesinnung, welcher Eifer für Seelen, welche Gemeinschaft mit Gott. Welche Demut zu den Füßen Jesu, welche Zurückhaltung gegenüber allen Menschen, welche Liebe für die Armen. Kurzum, er besaß den Sinn, der in Christus Jesus war. Bei einer Gelegenheit predigte John Fletcher in Dublin, in Irland. Selbst als er die französische Sprache benutzte, besuchten viele Menschen, die kaum ein Wort der Predigt verstanden, den Gottesdienst. Und als sie gefragt wurden, warum, antworteten sie: Wir kommen, um ihn anzuschauen, denn von seinem Angesicht scheint der Himmel zu strahlen. Einer seiner Biografen sagt, er war sanftmütig wie sein Meister und von Herzen demütig. Fletcher, der sich selbst als ein Liebhaber der Stille bezeichnete, schloss einen seiner Briefe an einen Freund mit den Worten: Lass uns zusammen in die Schule Jesu gehen und lernen, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Lasst mich zunächst auf 5 Schlüsselbegriffe hinweisen, die in diesem Vers 1. Petrus 3, Vers 4 vorkommen und wichtig sind. Das erste Schlüsselwort: Geist. Die in der Bibel für Geist verwendeten zentralen Begriffe sind im Alten Testament das hebräische Ruach und im Neuen Testament das griechische Pneuma. Und trägt man die Bedeutungsfacetten von diesen beiden Wörtern zusammen, so ergibt sich ein breites Spektrum von Atem und Wind über Leben und Denkweise und Haltung bis hin zu Charakter, Geist und Geist Gottes. Und lasst mich einige Bibelstellen herausgreifen, wo dieser Begriff uns in vor Augen kommt. 4. Mose 14, 24. Da sprach Gott Kaleb die Anerkennung aus: Nur mein Knecht Kaleb, der einen anderen Geist gezeigt und unwandelbar zu mir gehalten hat, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und sein Geschlecht soll es besitzen. Das, was Kaleb in der Masse der Israeliten besonders auszeichnete, war sein Wesen, sein Charakter. nämlich 100% für Gott. David erbat sich in Psalm 51, schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Stütze mich durch einen willigen Geist. In diesem Zusammenhang könnte man für Geist auch Weise des Denkens und Handelns einsetzen. Als die beiden Zebedäer, Johannes und Jakobus, den Herrn Jesus fragten, ob sie auf die abweisenden Samariter Feuer vom Himmel fallen lassen sollten, war die Reaktion Jesu: Ihr wisst nicht, wessen Geist ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenleben zu verderben, sondern sie zu retten. An dieser Stelle ist Geist wohl am ehesten von der Bedeutung Sinn oder Grundhaltung her zu verstehen. Römer 8, Vers 16. Eben der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In diesem Kontext bedeutet Geist so viel, wie ich zitiere, das Vermögen, göttliche und ewige Dinge wahrzunehmen und zu erfassen. Das heißt, in dieser Bedeutung ist der Geist sozusagen unsere Antenne, unser Radarsystem, um göttliche Impulse wahrzunehmen und göttliche Wahrheiten durch Offenbarung zu erfassen. Und schließlich noch die letzte Äußerung des Herrn Jesu am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hier deutet das Wort Geist auf die Dimension unseres Wesens hin, die ewig fortbesteht und im Moment des Todes den Körper verlässt. Also, zusammenfassend können wir feststellen, wenn die Rede ist von einem sanftmütigen und stillen Geist, dann ist angesprochen unser Wesen und Charakter, unsere Denk- und Handlungsweise, unsere Grundhaltung, das, womit wir göttliche Dinge wahrnehmen und erfassen können und auch das, was ewig fortbesteht. Das zweite Schlüsselwort in diesem Vers, sanftmütig. Sucht man den Bedeutungsumfang von sanftmütig abzustecken, dann sind Begriffe hilfreich wie mild, verständnisvoll, empfindsam, duldsam, freundlich oder gnädig. Doch leider ist das Verständnis von Sanftmut häufig von einem Vorurteil belastet, nämlich dem, das hat doch irgendwie so mit Schwäche zu tun. Sanftmütig sind das nicht diejenigen, die nun richtig keine Durchschlagskraft haben, um sich wirklich durchzusetzen. Aber dabei sind wir auf einem Irrweg, denn interessant ist festzustellen, dass das Adjektiv sanftmütig im Altertum, im Griechischen auch verwendet wurde, im Zusammenhang mit Tieren, und zwar Tiere, die folgsam geworden waren, wie etwa gehorsame Hunde, trainierte Arbeitselefanten oder gezähmte Pferde. Das heißt, sanftmütig bedeutet eigentlich so viel wie kontrollierte Stärke zu besitzen. Die wahrhaft sanftmütigen Menschen haben einen solchen Charakter, dass Kraft und Milde sich gegenseitig ausbalancieren. Die Sanftmütigen verlieren nicht die Fassung. Sie dominieren nicht, sie richten nicht und sie streiten nicht. Sie sind beherrscht, rücksichtsvoll, bescheiden, nachsichtig und gütig, bußfertig und vergebungsbereit. In der Tat erfordert es innere Stärke, wirklich sanftmütig zu leben. Und wenn jemand diesen Geist der Sanftmut verkörpert, besagt das, er nimmt sich feinfühlig und demütig bewusst zurück vor anderen Menschen. Er handelt unter dem Einfluss des Geistes Gottes, denn Sanftmut ist ja nach Galater 5 eine Frucht des Geistes. Und er folgt dem Beispiel Jesu. Denn der hat auch uns schon damals aufgefordert, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut aber kommt nicht automatisch. Wir müssen ihr nachjagen, so sagt das Wort Gottes. Ja, wir sollen sie anziehen, damit wir allen Menschen gegenüber, wie Paulus sagt, unsere Sanftmut erweisen können. Und nun steht in Psalm 37, Vers 11 dieses: Die Sanftmütigen werden das Land ererben. Und genau diesen Gedanken hat er Jesus aufgegriffen in der Bergpredigt, als er sagte: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Damit ist angedeutet, bei seinem globalen Segnungsprogramm hat Gott in seiner Weisheit den Sanftmütigen eine Schlüsselrolle zugedacht. Sie sind eine Art geistliche Spezialtruppe. Und sie sind nicht zuletzt die Hoffnungsträger für zukünftige geistliche Erweckungen und Eroberungen für Gott. All das will uns nahelegen, ernstlich danach zu trachten, dass sich in unserem Leben mehr und mehr Jesus-ähnliche Sanftmut ausprägen möge. Das dritte Schlüsselwort ist still. Der Themenkomplex still und Stille ist im Wort Gottes häufiger angesprochen, als die meisten Christen bewusst sind. Hierzu einige Belege. Habe Acht und sei still. Seid bedacht darauf, still zu sein. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn. Im Stille sein und Vertrauen betret eure Stärke. Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur stille. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Unser Trauvers ist: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Zudem spricht die Heilige Schrift von den Stillen im Lande im Psalm 35, Vers 20. Gemeinsam mit John Fletcher würde ich sagen, auch ich bin ein Liebhaber der Stille. Zwar bin ich von naturell her bereits stark introvertiert, doch wichtiger ist dies, dass ich von der Bibel her die Erkenntnis gewonnen habe, dass eine von Stille geprägte Lebensweise wichtig, ja unerlässlich dafür ist, dass wir die Qualität von Geistlichkeit entwickeln können, die Gott wohlgefällt und die er für uns beabsichtigt. Viele Christen sind viel zu hektisch, zu unruhig und zu laut, als dass sie wirklich verdeutlichen, was eigentlich Gott vorschwebt. Warum sage ich das und kann ich das sagen? Jesaja 42, Vers 2. Da heißt es über den Messias, ist Jesaja 42, Vers 2. Er wird nicht schreien, noch rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Gasse. Hier werden Auftreten und Wirken des Herrn Jesus als von Stille geprägt, gekennzeichnet. Er suchte nie das Rampenlicht, machte nie Werbung für sich selbst. Er ließ sich nie provozieren, er brauste nie auf. Aber er suchte oftmals die Stille. Er verbrachte viel Zeit im Gebet. Nehmen wir das Vorbild Jesu wirklich ernst? Lassen wir uns davon inspirieren und motivieren, ihm auch dahingehend nachzufolgen, dass wir ernstlich danach trachten, unter der Leitung des Heiligen Geistes einen stillen Geist zu kultivieren. Schauen wir doch auf unseren Stundenplan. Welche Stellung nimmt Gottes Wort ein? Wie viel Zeit verbringen wir damit, nicht nur Gottes Wort zu lesen, sondern in Tiefe zu studieren? Wie viel Zeit räumen wir dem Nachsinnen ein? Das heißt, über das zu reflektieren, was wir gelesen haben. Und hier ist der Punkt. Nicht wie viel du in der Bibel liest, sondern wie viel du über das Gelesene nachdenkst, entscheidet über dein geistliches Wachstum. Welche Stellung nimmt das Gebet ein? Wie viel Zeit beten wir für uns und für andere Menschen? Wie viel Zeit verbringen wir im Warten auf Gott und in der Stille? Ich muss aus Erfahrung sagen, ich fühle mich am wohlsten bei den Menschen, wenn man die fragt, wie viel Zeit verbringst du im Gebet, die nicht mit Minuten, sondern mit Stunden antworten. Sicherlich ist unsere Zeit heute lauter und hektischer als in der Vergangenheit. Aber Gottes Gnade reicht immer noch aus, um inmitten solcher Umstände uns zu Nachfolgern zu machen, deren Auftreten und Wirken ähnlich ihrem Meister von einem dahinterstehenden stillen Geist bestimmt wird. Mit anderen Worten, sind wir wie damals Kaleb, der in seiner Zeit herausstand, weil er einen anderen Geist hatte, sind wir genauso für unsere Zeit. Merken die Leute, wir sind anders. Viertens, das Schlüsselwort kostbar. Die Petrusbriefe erwähnen als kostbar in Gottes Augen den Eckstein Jesus Christus, das Blut Christi, die Verheißungen, unseren Glauben oder auch die Bewährung des Glaubens. Aber hinsichtlich unseres Verses hier, 1. Petrus 3, Vers 4, da sagt die Schlachter 2000 Übersetzung sogar, was vor Gott sehr kostbar ist. Nicht nur kostbar, sondern sehr kostbar. Und das ist ein stiller und sanftmütiger Geist. In der Bergpredigt sagte der Jesus seinen Jüngern damals und auch uns heute, wir sollen nicht Schätze auf Erden, sondern Schätze im Himmel sammeln. Moses betete in Psalm 190, lehre uns unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz gewinnen. Weisheit ist nicht eine natürliche Qualität, die wir automatisch aufgrund zunehmenden Alters gewinnen, sondern Weisheit ist die bewusst angeeignete Fähigkeit, Dinge aus göttlicher und biblischer Sicht zu beurteilen. Die Fähigkeit, Dinge von der Bibel her oder von Gott her zu beurteilen. Und genau das brauchen wir in der heutigen Zeit. Das brauchen wir dringend, damit wir unser Leben nach den rechten Werten ausrichten können und wirklich das ausleben, worauf es ankommt. Und denkt dran, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Mit Gottes Furcht geht's los. Und deswegen bin ich so froh, dass das erste Heftchen dieser Serie, an der wir arbeiten, Funken biblischer Wahrheit, gleich mit Gottes Furcht anfangen kann. Und dann der fünfte Schlüsselausdruck in unserem Vers, vor Gott. Vor Gott. Bemerkenswert ist, dass der Jesus im Gleichnis vom reichen Kornbauern warnend darauf hinwies, dass dieser törichte Mann, nicht der wird als Dummkopf bezeichnet, für sich selbst sammelte, aber nicht reich für Gott oder vor Gott nicht reich war. Wenn jeder von uns sich jetzt in diesem Augenblick die Zeit nähme, ehrlich aufzuschreiben, was uns persönlich am wertvollsten ist, ja, wenn wir die Übung jetzt machten, jeder schreibt auf, was uns am wertvollsten ist, wie würde diese Liste aussehen? Wie viele Punkte davon hätten einen geistlichen Bezug? Und wie viele von diesen Punkten wären wertvoll im Lichte der Bibel? Mit anderen Worten, leben wir für das, was in Gottes Augen kostbar ist? Leben wir für das, was andere Menschen segnet? Was bleibende Frucht bringt? Was dem Ausbau des Reiches Gottes dient? Was Gott wohlgefällt, mehr als uns selbst? Oder was Gott kostbar ist. Jeder Mensch geht unausweichlich auf den Zeitpunkt zu, wo er vor Gott Rechenschaft ablegen muss, dafür, wie er gelebt hat und wie er mit dem umgegangen ist, was Gott ihm anvertraut hat. Und es ist auffällig, wie oft der Jesus in seinen Gleichnissen auf diesen Punkt zu sprechen kommt. Und was ist, wenn der Herr zurückkommen wird? Und was ist, wenn Rechenschaft gefordert wird? Und, und. Und außerdem hat der Jesus seine Jünger damals und uns aufgefordert, geistlich wachsam zu sein, hellwach zu sein. Und Paulus erinnerte die Römer in seinem Brief, also wird jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben müssen. Das heißt also, unser Vers hier legt uns zweifellos nahe, geistlich Inventur zu machen. Eine der leider zu wenig bekannten, bedeutenden geistlichen Persönlichkeiten der Vergangenheit ist Daniel Nash. Er wurde 1775 in Massachusetts geboren und diente einige Jahre als Pastor einer kleinen Gemeinde in New York State, bis man ihn abwählte. Eine schlimme Augenentzündung fesselte ihn einige Wochen an einen dunklen Raum, führte ihn aber auch in eine besondere Phase des Gebets, während der eine tiefgreifende geistliche Überholung oder Erneuerung erfuhr. Einige Zeit danach entschied er sich, nicht länger mehr öffentlich tätig zu sein, sondern einen verborgenen Dienst, nämlich den Dienst der Fürbitte, zu übernehmen. Und er verband sich mit dem Erweckungsprediger Charles Finney. Diese Partnerschaft zwischen diesen beiden Männern wurde zu einer der fruchtbarsten Dienstallianzen der Kirchengeschichte. Ihr müsst euch vorstellen, dass allein während der Erweckung in Rochester, New York, über 100.000 gründliche Bekehrungen zustande kamen als Resultat der Zusammenarbeit dieser beiden Männer. Von Natur war Daniel Nash ein sehr stiller Mann. Er vermied das Rampenlicht, oft zog er sich zurück, irgendwo in einen Kellerraum, ein angemietetes Zimmer oder auch in einem Waldstück, um für Finney zu beten. Und Finney selbst sagte, dass Nash in ganz besonderem Maße einen Geist des Obsiegenden, also des siegreichen Gebets hatte. Nash hatte eine Gebetsliste für Personen, für deren Bekehrung er im Verborgenen täglich betete. Dabei zielte er auf die verstocktesten und unwahrscheinlichsten Fälle und die von ihm erfahrenen Gebetserhörungen grenzen zuweilen als wunderbar. Sein Tagebuch enthüllte zudem, dass er die Gewohnheit hatte, einen Tag oder mehr für verschiedene Missionsstationen zu beten, die er auf einer Weltkarte kennzeichnet hatte. Später fand man heraus, dass all diese Stationen in verschiedenen Ländern nicht nur Erweckung erlebten, sondern genau in der Reihenfolge und zu dem Zeitpunkt, als Nash für sie gebetet hat. Father Nash, wie man ihn nannte, verstarb 1831 auf seinen Knien. Als ein sanftmütiger Stiller im Lande waren sein Leben und sein Wirken kostbar vor Gott und nahm viel Land ein zu seiner Ehre. Lasst mich nun auf dem Hintergrund von unserem Leitvers 1. Petrus 3, Vers 4 euch fünf Prinzipien weitergeben, die uns helfen können, unser Christenleben recht auszurichten. Also fünf Grundprinzipien, die uns helfen, unser Leben recht auszurichten. Erstens, kultiviere einen Gott wohlgefälligen Charakter. Charakter ist die Summe der geistigen und moralischen Qualitäten, die uns kennzeichnen. Charakter ist das, was wir mit Gottes Hilfe aus unseren Begabungen und Erfahrungen machen. Unser Charakter bestimmt unser Verhalten. Unser Charakter vermittelt eine stärkere Botschaft als unsere Worte. Robert Murray McShane, der herausragende schottische Gottesmann, sagte einmal: Gott segnet nicht so sehr große Gaben wie große Ähnlichkeit zu Jesus. Gott segnet nicht so sehr große Gaben wie große Ähnlichkeit zu Jesus. Dieses Wort schon über lange, lange Jahre hinweg war wie eine Art Motto für meine Lebensweise und hat mir geistliche Orientierung gegeben. Seht ihr, Menschen blicken viel auf unsere Talente und Leistungen. Gott aber schaut auf unseren Charakter und unser Herz. Und daher ist von allergrößter Wichtigkeit für unsere geistliche Fruchtbarkeit hier auf Erden und für unsere ewige Zukunft, in welchem Maße wir bereits hier einen Gott wohlgefälligen, weil Jesus ähnlichen Charakter entwickeln. Und was hilft uns dabei, einen solchen Charakter zu entwickeln? Natürlich die intensive Beschäftigung mit der Bibel. Unser eigenes Beten und die Fürbitte anderer Menschen. Unser Nachdenken darüber und unser Auswerten von Erfahrungen, nicht zuletzt auch von Prüfungen und Schwierigkeiten, die wir mit Gottes Hilfe meistern konnten. Das heißt also, nicht nur Erfahrung hilft automatisch, sondern ausgewertete Erfahrung. Und dann, was uns hilft, ist Gemeinschaft mit reifen Christen. Eisen schärft Eisen. So schärft ein Mann den anderen. Sprüche 27, Vers 17. Hierbei spielen Ehepartner und Glaubensgeschwister ebenso eine Rolle wie Väter und Mütter in Christus. oder Mentoren. Gesalbte Schriften, Lebensbilder, Predigten, Erweckungsberichte und so weiter helfen uns weiter. Und natürlich auch die gehorsame Umsetzung dessen, was wir erkannt haben. Aber da ist noch ein weiterer Punkt, der uns hilft in unserer Charakterentwicklung. Und der ist mir so wichtig, deswegen habe ich ihn zum zweiten Prinzip gemacht. Ja, das erste war, kultiviere einen Gott wohlgefälligen Charakter. Das zweite ist, bleibe in Christus. Seht ihr, die Liste, die ich euch gerade gegeben habe, mit den praktischen Dingen, die wir tun können, die wäre zu kurz, die wäre unvollkommen, wenn man nicht diesen Punkt besonders herausstellen würde. Warum? Weil dieser ganze Gedanke, dieses Konzept in Christus, schon von den Evangelien her, aber vor allen Dingen in den Briefen des Paulus, so ein zentraler Gedanke ist für das Leben des Christen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Seht ihr, als Wiedergeborene sind wir in Christus, gerecht gesprochen, geheiligt, für die Sünde tot, ein neues Geschöpf, geschaffen zu guten Werken und. Und als Kinder Gottes haben wir in Christus. Wir sind nicht nur in Christus, wir haben in Christus. Rechtschaffenheit, Erlösung, ewiges Leben, Freiheit, Gnade, Zuversicht und Zutritt und. In Jesus Christus ist uns göttliche Gnade erworben und zugänglich. Und die ist durch den Heiligen Geist wirksam und kräftig. Aber die Frage ist, beanspruchen wir das im Glauben? So wie wir zur Bank gehen und zuversichtlich einen gezeichneten Scheck einlösen, so sollten wir im Gebet zu Gott gehen und uns vertrauensvoll die erbetene Gnade aneignen. Und viele Christen leider tun das nicht. Der englische Geistlich vergangener Tage, Philip Doddridge, sagte einmal, viele gute Menschen sind nur Schatten dessen, was sie durch den Segen Gottes sein könnten. Wie traurig und wie bedauerlich. Ihr müsst euch vorstellen, jemand würde Millionen erben und er glaubt nicht, dass was auf der Bank ist. Deswegen geht er nie zur Bank. Ähnlich. Wir sind gesegnet mit jeglichem geistlichen Segen in Christus Jesus. Nehmen wir das in Anspruch. Das heißt, in Christus, welch ein großartiges und weitreichendes Konzept. Wenn wir in Christus bleiben, so heißt es schon in Johannes 15, Vers 5, dann werden wir viel Frucht bringen, weil wir verbunden sind mit dem Weinstock Christi. Andererseits gilt aber auch, wer sagt, er bleibe in ihm, ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. 1. Johannes 2, Vers 6. Das eigentliche Geheimnis aller geistlichen Strahlkraft und Prägekraft ist das Leben in Christus, ist Jesu Gegenwart und Wirken in uns und durch uns. Das dritte Prinzip, was ich euch anempfehlen möchte, übe segensreichen Einfluss aus. Übe segensreichen Einfluss aus. Gott hat einen jeden von uns mit dem Potenzial geschaffen, Einfluss zu empfangen und Einfluss auszuüben. Einfluss ist das, was von einer Person in eine andere hineinfließt, sodass sie verändert wird. Man kann beeinflussen, umschreiben mit einwirken, anregen, veranlassen, überzeugen, bewegen, beeindrucken, formen, prägen, x Ausdrücke, die auf dasselbe hingehen. Und nun ist der Punkt dieser. Wir beeinflussen immer. Einfluss kennt weder Geschäftszeiten noch Ferien. Finney, der Erwecker. Jeden Augenblick eures Lebens übt ihr enormen Einfluss aus, der sich auf die unsterblichen Interessen von Seelen überall um euch her auswirken wird. Ein Zeitgenosse von ihm sagte, in gewissem Maße üben wir auf alle Einfluss aus, bewusst oder unbewusst. Wir können es nicht ändern. Die Frage ist nicht, ob wir es tun oder nicht, sondern welcher Art der von uns ausgeübte Einfluss sein wird. Ihr wisst das als Eltern, ihr wisst das als Leute, die mit Schulen und Gruppen zu tun haben. Wer wir sind, was aus uns hinauskommt, eben wirklich auch aus unserem Geist, beeinflusst ständig. Das heißt, wir beeinflussen nicht nur ständig, sondern für immer. Und zwar positiv oder negativ. Denkt an das Wort des Herrn Jesu. Entweder wir sammeln oder wir zerstreuen. Es gibt keine neutrale Zone. Dieser Tatbestand sollte uns mit Ehrfurcht erfüllen und uns äußerst wachsam machen im Hinblick darauf, wie wir leben. Und wisst ihr was? Das Neue Testament hat so viel zu sagen über Einfluss. Wir denken vielleicht, nee, das Wort kommt ja gar nicht vor. Das Neue Testament spricht von Licht, von Salz, von Sauerteig, von Geruch, von einem Brief, von einem Bild, von Samen, von Frucht, sogar von einem Stern. Was haben die alle gemeinsam? Sie sind alle geräuschlos. Sie alle üben eine stille Wirkung aus. So wie ohne Geräusch eine Kerze scheint, eine Blume duftet, ein Magnet anzieht, so in aller Stille leuchtet ein gottesfürchtiger Lebenswandel, verbreitet ein geheiligter Charakter einen Wohlgeruch und übt ein sanftmütiger Geist eine stille Anziehungskraft aus. Unser Charakter bestimmt unseren Einfluss. Mehr als durch unsere Worte und Taten beeinflussen wir unsere Mitmenschen durch den Geist, der aus uns spricht. Unser Geist entscheidet über unsere Ausstrahlung und Prägekraft, darüber, in welchem Grade wir auf andere Menschen eine geistlich aufbauende und erfrischende Wirkung haben. Es ist bemerkenswert, wie Paulus wiederholt von dem erquickenden Effekt sprach, der von Personen innerhalb seines Beziehungsnetzwerkes ausging. Und betonte nicht der Herr Jesus selbst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Da ist es. Viertens, trachte nach stiller Größe. Die wahre Größe eines Menschen lässt sich nicht in äußeren Gegebenheiten wie Titeln, Popularität oder Reichtum ablesen, sondern kann nur bemessen werden an den inneren Qualitäten seines Charakters. Aus diesem Blickwinkel heraus stellt uns die Bibel eine ganze Reihe von Gestalten vor Augen mit eindrucksvoller, stiller Größe. Ich denke an Josefs gottesfürchtigen Lebenswandel, an Kaleb, der 100% für Gott war, Ruths Treue, Jonathans Loyalität zu David, Daniels Integrität, die Art und Weise, wie Maria ihre Lebensberufung angenommen hat, wie Josef sie darin unterstützt hat, wie Simeon sich vom Geist Gottes führen ließ oder wie Barnabas demütig den begabteren Paulus gefördert hat. Das sind Zeichen stillerer Größe. Stille Größe resultiert aus moralischer Stärke und Schönheit, die letztlich aber auf Heiligkeit und Jesusähnlichkeit zurückgehen. Und an dieser Stelle möchte ich euch einen Abschnitt hier kurz vorlesen aus diesem Büchlein Leuchten für Gott. Mit göttlicher Vollmacht ausgestattete Menschen umgibt eine besondere Atmosphäre. Sie rufen Achtung, ja Bewunderung hervor. Sie kennzeichnet eine gebietende Eindrücklichkeit. Von ihnen geht eine spezielle Anziehungskraft aus. Durch sie werden neue geistliche Horizonte erkennbar. Sie vermitteln innere Erfrischung. Sie leuchten mit biblischer Wahrheit und brennen mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Wer auf sie trifft, wird inspiriert, entzündet für Gottes Sache und spürt den Wunsch, so zu sein und ähnlich gebraucht zu werden. Später sehnt man sich nach ihrer Gegenwart, wegen der überreichen Gnade Gottes in ihnen. Sind wir solchen Menschen begegnet, mit ihnen vernetzt und vor allem selbst von dieser Art? Robert Murray McChane war überzeugt, ein hervorragender Christ ehrt Gott mehr als ein Dutzend andere. Ein wahrer Christ lebt durch die Andersartigkeit seines Denkens, Handelns und Redens eine geheiligte Alternative. Und weil er anders ist, kann er verändernd beeinflussen. Sind wir in dieser Hinsicht auf Kurs oder sind wir Gott peinlich? Das bezieht sich auf Hebräer 11, Vers 16. Menschen mit stiller Größe üben eine enorme Wirkung aus. Vom schottischen Erweckungsprediger Duncan Campbell hieß es, Menschen, die ihm begegneten, wurden in neue geistliche Dimensionen geführt und konnten nie wieder die alten sein. Von John Fletcher wurde gesagt, kein Mensch verbrachte je eine Stunde mit dem Vicar von Madeley, ohne dadurch eine geistliche Besserung erlebt zu haben. Welchen Effekt hat euer Leben? Welchen Einfluss übt das aus, wenn Leute mit euch ein, zwei Stunden zusammen sind? Spüren die es in euch, was brennt, was in ihnen nicht brennt? Viele Christen glimmen leider nur und brennen nicht und brauchen dringend, dass der Geist Gottes ein Werk an ihnen tut. Es sind die Sanftmütigen, die aufgrund ihrer inneren Stärke und Größe das Land gewinnen bzw. das Erdreich ererben. Seht ihr, über lange Jahre im vollzeitlichen Dienst bin ich vielen Christen, damit meine ich bekannte oder sogar weltberühmte Persönlichkeiten, begegnet. Doch am meisten beeindruckt und geprägt haben nicht die mich, sondern einige andere Personen fernab von allem Rampenlicht, infolge ihrer stillen Größe. Nadim Moswang in Lesotho, ihr wisst, von wem ich rede, wenn ihr tiefer, klarer weitergelesen habt. Gerhard Engelbrecht, ein Mann in Südafrika, Gordon Legg in England, Paul Stanley aus den USA. Das sind Leute, denen ich viel, viel verdanke. Aber die waren sanftmütig, die waren still. Die hatten innere Größe und die hatten innere Kraft. Wisst ihr, Titel und Popularität ist was ganz anderes als innere Stärke. Ideal, wenn beides zusammenkommt. Fünftens und letztens. Suche in allem, Gott zu verherrlichen. Der kleine Westminster-Katechismus von 1646-47 ist eine Art Glaubensmanifest der Puritaner und enthält diese axiomatische Aussage. Das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner für immer zu erfreuen. Der Gedanke der Verherrlichung Gottes nahm in der theologischen Sicht von Paulus eine Schlüsselstellung ein. Dementsprechend betonte er in 1. Korinther 10, Vers 31, was immer ihr tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. 1. Korinther 10, 31, was immer ihr tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Das heißt, so ähnlich wie ein Kompass mit seiner Nadel immer aufschlägt nach Norden, so sollte unser Christenleben so gepolt sein, dass wir eigentlich in allem motiviert sind, Gott zu ehren und zu verherrlichen. In der Ehe, in der Familie, vor Freunden, vor Kollegen, Glaubensgeschwistern, bei der Arbeit, im Urlaub, dann, wenn es leicht fällt und wenn es schwer fällt. Und wie können wir das praktisch machen? Gott verherrlichen? Wir verherrlichen Gott, indem wir unseren Lebensauftrag ausführen. Denkt dran, wie Epheser 2, Vers 10 sagt, da sind gute Werke vorbereitet in Jesus Christus, in die wir wandeln sollen. Gott hat einen Meisterplan. Und was sagt der Jesus selbst in Johannes 17, Vers 4? Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Vater, ich habe dich verherrlicht. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Wie toll, wenn man auf der Lebenslinie unterwegs ist, zu wissen, das ist mein Auftrag und ich gebe mich dem hin von aller Kraft und Gott ist mit mir und bestätigt mich. Zweitens, wir verherrlichen Gott, wenn unser Leben viel Frucht bringt. Das lest ihr in Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Drittens, wir verherrlichen Gott, indem sich seine Verheißungen in unserem Leben erfüllen. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen es gibt in ihm, Jesus Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen zur Verherrlichung Gottes durch uns. Seht ihr, indem ihr Gebete sprecht und Gott antwortet, indem ihr glaubt und Gott tut Wunder, da wird Gott verherrlicht heute. Die Leute meinen, ja, der lebt ja, die Verheißungen stimmen ja. Ich sehe ja in deinem Leben da die Veränderungen und die Erhörungen. Und schließlich eben das, was wir hier in unserem Vers lesen, wir verherrlichen Gott durch einen sanftmütigen und stillen Geist. Bezeichnenderweise spricht die Schlachter 2000 Übersetzung in diesem Vers von unvergänglichem Schmuck und die NIV von unvergänglicher Schönheit eines sanftmütigen und stillen Geistes. Wer ist denn der Juwelier von diesem schönen Schmuck? Gott selbst. Er wird verherrlicht durch das, was seine Gnade an uns vor der Welt bewirkt. Und wer möchte nicht in der Hinsicht ein Zeugnis sein, dass Menschen ermutigt werden zu sehen, Gott lebt und was er getan hat. Ich sehe es ja an dir. Das ist gewaltig. Helen Ewan wurde um 1910 als Einzelkind in eine christliche Arbeiterfamilie in Schottland hineingeboren. Im Alter von 14 Jahren entschied sie sich, Jesus Christus nachzufolgen. Sie entwickelte einen tiefen Hunger nach Gottes Wort und studierte die Schrift unter der Leitung des Heiligen Geistes, der ihr kostbare Wahrheiten offenbarte. Helens Gewohnheit war, morgens gegen 5 Uhr aufzustehen, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Während dieser Zeit tat sie auch Fürbitte für ihre Familie, für Freunde, für die Heimatgemeinde und für Missionare auf dem Feld. Zudem betete sie gemäß einer Liste täglich für unbekehrte Personen, denen gegenüber sie Zeugnis abgelegt hatte, bis die zum Glauben fanden. In Helens Leben war kein Platz für Klatsch und törichtes Gerede. Sie trachtete danach, Gott durch ein geheiligtes Leben zu verherrlichen. Ihre Persönlichkeit strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Oftmals, wenn sie über einen besonderen Bibelabschnitt zu Christen sprach, wurden diese von Gottesfurcht ergriffen und zu Tränen bewegt. Viele Menschen bezeugten Helens Lächeln oder ihr Zuruf, Gott segne dich, hätte sie erquickt. Helen trug und verbreitete den Wohlgeruch Christi. Nahm sie am Gottesdienst teil, wurde mit ihrer Anwesenheit sofort die Atmosphäre mit der Kraft Gottes aufgeladen. Bei Gebetstreffen an der Universität Glasgow merkten die anderen Studenten, ohne sie gesehen oder gehört zu haben, wenn Helen anwesend war, aufgrund der spürbaren Gegenwart Gottes. Evangelisten schätzten ihre Anwesenheit in ihren Veranstaltungen, denn sie wussten, wenn Helen da war und betete, kam Gottes mächtige Salbung auf die Versammlung. Außerdem gewann sie viele Seelen für Jesus Christus. Als Helen starb, war sie 22 Jahre alt. Ihr Biograf, auf den ich meine Ausführungen stützen kann, kam zu dem Ergebnis, Helens Leben war mehr wert gewesen als 1000 gewöhnliche Christen in der Kirche. Helens Leben war mehr wert gewesen als 1000 gewöhnliche Christen in der Kirche. Und ihre Lebensgeschichte, in verschiedene Sprachen übersetzt, hat bis heute viele gesegnet. Was sage ich, ist die Erklärung, sagt der Autor. Es gibt nur eine Erklärung. Sie war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bei einem letzten Blick auf unseren Leitvers, 1. Petrus 3, 4, möchte ich nachdrücklich auch darauf hinweisen, dass dieser Vers spricht von der unvergänglichen Qualität eines sanftmütigen und stillen Geistes. Der Geist des Menschen überlebt die irdische Existenz, denn er bleibt ewig bestehen. Uns allen ist bewusst, wir sollen auf die Gesundheit unseres Körpers achten. Aber sind wir mindestens so ernsthaft um die Gesundheit unseres Geistes besorgt? Ist dieser nicht der wichtigere, weil ewige Teil? Fletcher, Nash, Ewan, sie alle verherrlichten Gott durch die unvergängliche Schönheit eines sanftmütigen und stillen Geistes und nahmen viel Land ein für Gott. John Fletcher, Daniel Nash, Helen Ewan, kann und darf diese Liste berechtigterweise mit deinem Namen fortgesetzt werden. Gottes Gnade ist mehr als ausreichend, um auch in unserem Leben überschwänglich über alles Bitten und Verstehen hinaus zu wirken. Epheser 3, Vers 20. Amen.